Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin der Studienleiter, keiner von den Studenten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen bei Ihnen. Es geht heute Morgen um die Frage, wie kommt eigentlich Gottes Kraft, sein Licht, seine Herrlichkeit, wie kommen die hinein in unser Leben? Wenn Gott die Quelle von allem ist, wenn er das Licht ist, das alles erleuchtet, wenn er die Energie ist, von dem alles sein Leben erhält, wie bekommen wir Anschluss daran? In einer Welt, wo wir manchmal den Eindruck haben, wo ist Gott jetzt eigentlich? Ist er wirklich da? Gibt es ihn überhaupt? Wir hören vom Volk Israel. Dieses Volk hat ganz Erstaunliches mit Gott erlebt. Es wurde aus der Gefangenschaft befreit, es wurde durchs Wasser und von den Verfolgern gerettet, es wurde in der Wüste versorgt von Gott mit Wachteln und mit Brot vom Himmel. Und doch steht es erst ganz am Anfang auf seinem Weg mit Gott. Wer ist dieser Gott? Wie steht er zu uns? Wie kommt seine Kraft, sein Licht und seine Herrlichkeit in unser Leben hinein? Der Berg Sinai, von dem wir gerade schon gehört haben, das ist der Ort, an dem das klarer wird. Und der Abschnitt, den wir gehört haben, steht am Ende einer längeren Suchbewegung, in die ich Sie jetzt heute Morgen mit hineinnehmen möchte. Denn Mose und das Volk müssen erst lernen, wie ihnen Gott begegnet, wie er in ihre Welt hineinleuchtet. Und da wird schon gleich am Beginn deutlich, es ist gar nicht so einfach, Gott zu begegnen. Seine Macht und Herrlichkeit übersteigen nämlich alles, was in dieser Welt ist. Am Anfang kommt das Volk an am Berg Sinai und Gott erscheint auf dem Berg und da erbebt die Erde, da gibt es Donner und Blitz und das Volk fürchtet sich und sagt dann, hey Mose, rede du lieber mit Gott, das ist uns irgendwie zu heiß, das ist uns zu gefährlich. Das ist die erste Erfahrung an diesem Berg. Es ist gar nicht so einfach, Gott zu begegnen. Und jetzt trennt sich der Weg. Mose steigt auf den Berg, nähert sich Gott und das Volk bleibt unten in sicherem Abstand und wartet. Aber beides, was Mose auf dem Berg erlebt und auch was mit dem Volk unten geschieht, ist sehr grundlegend. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und wir beginnen mit dem Volk. Das Volk am Fuß des Berges. Das Volk bekommt ja nicht mit, was zwischen Mose und Gott auf dem Berg geschieht. Und darum wird es irgendwann unruhig. Was ist mit Mose passiert? War das überhaupt so richtig, auf diesen Berg zu steigen? Wird er jemals wiederkommen? Und wenn er nicht wiederkommt, was passiert dann mit uns hier in der Wüste? Denn eines spüren die Israeliten, wir brauchen Gottes Macht und Herrlichkeit in unserem Leben, sonst sind wir hier verloren. Und sie fangen an zu zweifeln und werden ungeduldig, wo bleibt denn Mose und wo zeigt sich denn jetzt Gottes Macht? Und dann passiert es, dass sie anfangen, einen anderen Weg zu suchen. Und ich stelle mir das so vor, dass einige sagen, schaut doch nicht immer nach oben zu diesem Berg, schaut doch nicht immer zum Himmel. Ist Gott nicht überall in dieser Welt? Sehen wir ihn nicht in diesen wunderbaren Dingen, die er geschaffen hat? Wir müssen das nur wahrnehmen, strahlt nicht alles vom Glanz seine Herrlichkeit, wir müssen es nur formen und etwas daraus machen und uns diesen Dingen hingeben. Und so fangen sie an und tragen die schönen Dinge zusammen, die sie haben, goldene Ohrringe und wahrscheinlich auch noch andere Kostbarkeiten, und sie formen daraus ein goldenes Kalb, das glänzt und strahlt in der Sonne. Und plötzlich sind sie froh und freuen sich und feiern und sagen, da ist sie doch, endlich sehen wir sie wieder. Gottes Macht, die uns aus Ägypten geführt hat. Viele von Ihnen kennen die Geschichte sicher. Das Volk am Fuß des Berges von Gott und Mose verlassen? Die Geschichte vom Volk Israel, das sich ein goldenes Kalb formt. Und vielleicht denken Sie, wie können die nur? Wie kann man nur so ein selbstgemachtes Gottesbild anbeten? Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Das Volk, das sich von Mose und von Gott verlassen fühlt, sucht Anschluss an Gottes Macht und Herrlichkeit. Sie wollen Gottes Glanz in ihrem Leben, und weil sie nicht wissen wie, weil sie den Anschluss verloren haben, darum nehmen sie es eben selber in die Hand und verehren Gott so, wie es ihnen selbst richtig und logisch vorkommt. Und dieses goldene Kalb hat ja auch etwas. Es glänzt und strahlt in der Sonne. Es zeigt etwas von der Schönheit, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Aber es ist eben nicht alles Gott, was glänzt. Und das ist die Lektion, die das Volk Israel da lernen muss. Und nicht nur dieses Volk. Die Schönheit dieser Welt ist nur ein Abglanz der göttlichen Herrlichkeit. Wir können uns daran freuen, wir können die Welt genießen, aber wir können Gott darin nicht finden. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Nun kommen wir zu Mose auf dem Berg. Mose war auf dem Berg, er war in Gottes Nähe und er hat ganz anderes mit Gott erlebt als das Volk. Doch dann kommt der Rückschlag. Mein Volk hat Gott verlassen, hat nicht gewartet, hat sich seinen eigenen Weg zu Gott gesucht. Und Mose kämpft und ringt um sein Volk. Und er kommt an den Punkt, wo er sagt, auch ich brauche mehr von dir, Gott, in meinem Leben. Sonst kann ich das nicht ertragen und so kann ich dieses Volk auch nicht mit dir in Kontakt bringen. Und er bittet Gott, und das steht jetzt in Kapitel 33, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Doch das geht nicht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht, antwortet ihm Gott. Kein Mensch kann Gottes Herrlichkeit ertragen, so wie sie ist. Und so darf Mose in seiner Begegnung mit Gott auch dieser Herrlichkeit nur hinterher schauen, sie nur in abgeschwächter Form erleben. Und wir versetzen uns einmal in Mose hinein und vielleicht fällt uns das ja sogar leichter als beim Volk Israel, weil ihnen ja wahrscheinlich längst klar ist, Gott ist nicht in irgendwelchen Dingen zu suchen, man kann ihn nicht in irgendwelchen Bildern anbeten. Selbst die Sonne und die Sterne und alle Wunder der Schöpfung sind ja nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Und darum fällt es uns vielleicht leichter, uns in Mose zu versetzen, der sagt, ja, aber wir wollen mal deine Herrlichkeit so ganz und gar und gegenwärtig erleben und sehen, wie sie ist von Angesicht zu Angesicht. Das möchte Mose. Aber wie soll das gehen? Schon die Sonne, die ja nur ein winziger Teil der Schöpferkraft Gottes ist. Schon die Sonne können wir ja nur ertragen, weil unsere Erde von einer Schutzschicht umgeben ist. Und wäre dieser Schutz nicht da, dann würde alles Leben und die ganze Erde vertilgt und verschwinden. Wir können nicht mal die Sonne ertragen. Ist es dann nicht Wahnsinn zu sagen, lass uns deine Herrlichkeit sehen? Wie kommt also Gottes Herrlichkeit in unser Leben? An Mose sehen wir, Gottes Herrlichkeit an sich können wir nicht ertragen. Und trotzdem wird Mose zum Schlüssel. Und zwar nicht für sich selber, aber für das Volk. Und damit kommen wir zu dem, was wir vorhin gehört haben in dem Bibeltext. Mose kommt vom Berg. Aber Mose kommt jetzt verändert vom Berg herab. Er hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil Gott mit ihm geredet hatte. Mose hat zwar auch nur einen kleinen Abglanz von Gottes Herrlichkeit mitbekommen, aber etwas anderes war mit ihm passiert. Er hatte sich Gott ausgesetzt, hatte mit ihm gerungen, hatte auf ihn gehört und das hatte ihn verändert. So sehr, dass sein Gesicht leuchtet von Gottes Glanz und Herrlichkeit. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen muss, wie sein Gesicht strahlte und glänzte, aber eines wird daran deutlich: Gottes Herrlichkeit erscheint nicht in den Dingen dieser Welt und wir können Gottes Herrlichkeit auch nicht an sich sehen, so wie sie ist, sondern sie erscheint in einem Menschen. Gottes Herrlichkeit erscheint in einem Menschen, den Gott erwählt und dazu gebraucht. In einem Menschen, mit dem Gott in einzigartiger Weise redet. Und weil das mit Mose geschieht, darum ist er so wichtig für die ganze Geschichte des Volkes Gottes und auch noch für uns. Dabei weiß Mose gar nicht, wie ihm geschieht. Denn Gottes Herrlichkeit kommt eben nicht so, wie er sich's wünscht oder wie er sich's vorstellt, sondern indem er sich ganz Gott aussetzt und auf ihn hört. Und ich glaube, deshalb wird auch ausdrücklich gesagt, dass Mose sein leuchtendes Angesicht immer nur dann zeigt, wenn Gott redet und zwischendrin es immer wieder abdeckt mit einer Decke. Und immer dann, wenn er mit Gott redet oder mit dem Volk redet, dann erstrahlt sein Angesicht. Denn es geht nicht um ihn, es geht nicht um Mose, sondern es geht um Gottes Glanz, der durch ihn hindurchstrahlt. Liebe Gemeinde, was können wir von dem mitnehmen, was die Israeliten hier auf dem Weg durch die Wüste gelernt haben? Wir brauchen Gottes Macht und Herrlichkeit in unser Leben. Auch wir brauchen sie, sonst sind wir verlassen in dieser Welt, heimatlos wie sein Volk. Aber wir müssen der Versuchung widerstehen, uns den Weg zu Gott selbst zu bahnen. Ihn zu verwechseln mit der Schönheit dieser Welt, mit dem Glanz der Dinge. Denn Gott können wir dort nicht finden. Wir können ihn nur dort finden, wo er sich uns selbst zeigt. Und damals am Berg Sinai war das im Angesicht Mose. Aber dann hat er sich noch viel wunderbarer gezeigt in seinem Sohn. So wie wir es in den letzten Wochen ja immer wieder gehört haben, und heute endet ja diese Zeit, die im Advent begonnen hat, die Advents- und Weihnachtszeit, und wir haben es immer wieder gehört: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott hat es so eingerichtet, dass seine Herrlichkeit in einem Menschen erscheint. Und Gott hat auch ganz klar gesagt, wie wir diese Herrlichkeit in unser Leben hineinbekommen. Damals auf dem Berg, und zwar auf dem anderen Berg, auf den dann Jesus mit seinen Jüngern stieg. Wo es dann heißt, in Matthäus 17, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und wo die Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Wo sonst sollten wir Gottes Herrlichkeit suchen? Auf den sollt ihr hören. Amen.